Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag. Heute Morgen mit dem Thema die sieben jährlichen Feste des Herrn nach 3. Mose 23. Wer hat kein Skript? Hand hoch. Alle haben eins. Das ist heute eigentlich nur ein Gerüst. Das Wichtigste steht nicht auf dem Blatt, aber eben dieses Gerüst hilft uns, all das, was man hört, besser aufhängen zu können und auch Notizen dazu erstellen zu können. Ich lese aus 3. Mose 23, schon ab Vers 1. Da wird uns das wöchentliche Fest vorgestellt, der Sabbat. Und erst ab Vers 4 kommen dann die sieben jährlichen Feste. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Die Feste des Herrn, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, meine Feste sind diese. 6 Tage soll man Arbeit tun, aber am 7. Tag ist ein Sabbat der Ruhe. Eine heilige Versammlung, keinerlei Arbeit sollt ihr tun. Es ist ein Sabbat dem Herrn, in allen euren Wohnsitzen. Dies sind die Feste des Herrn. Heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt zu ihrer bestimmten Zeit. Im 1. Monat, am 14. des Monats, zwischen den 2 Abenden, ist Passa dem Herrn. Und am 15. Tag dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote dem Herrn. 7 Tage sollt ihr Ungesäuertes essen. Am 1. Tag soll euch eine heilige Versammlung sein. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer bringen. 7 Tage. Am 7. Tag ist eine heilige Versammlung. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, so sollt ihr eine Gabe der Erstlinge eurer Ernte zu dem Priester bringen. Und er soll die Gabe vor dem Herrn weben zum Wohlgefallen für euch am anderen Tage nach dem Sabbat, soll sie der Priester weben. Und ihr sollt an dem Tag, da ihr die Gabe webet, ein Lamm opfern, ohne Fehl, einjährig, zum Brandopfer, dem Herrn. Und sein Speisopfer, 2 Zehntel Feinmehl gemengt mit Öl, ein Feueropfer dem Herrn, ein lieblicher Geruch, und sein Trankopfer, 1/4 Hin Wein und Brot und geröstete Körner und Gartenkorn sollt ihr nicht essen bis zu diesem selbigen Tag, bis ihr die Opfergabe eures Gottes gebracht habt, eine ewige Satzung bei euren Geschlechtern in allen euren Wohnsitzen. Zunächst mal bis hierhin, bis zum 3. Fest. Es ist so, wir könnten eigentlich den ganzen Morgen gebrauchen, um nur über das Passa-Fest eine Betrachtung zu machen. Und das gilt für jedes weitere Fest. Aber wir wollen eben in einem Morgen alle 7 Feste anschauen. Das bedeutet, das Wichtige ist jetzt die Übersicht, den Zusammenhang zu sehen in der Heilsgeschichte, den Zusammenhang dieser 7 Feste. Also ich werde nicht einfach alle Details im Zusammenhang mit dem Passa erklären, sondern eben einige ganz wesentliche Punkte, aber in Verbindung ebenso, dass man sieht, es gibt eine Linie vom 1. bis zum 7. Fest. Die gehören eigentlich alle zusammen. Das Passafest wird festgelegt in Vers 5, zeitlich auf den 1. Monat am 14. Tag des Monats. Da muss zwischen den 2 Abenden das Passa geschlachtet werden. Ganz ausführlich wird dir das, was hier in einem Vers ausgeführt wird, behandelt in 2. Mose 12. Und wenn wir kurz dort aufschlagen, dann stellen wir fest, es geht um Israel in Ägypten, unmittelbar vor der 10. Plage, das heißt unmittelbar vor dem eigentlichen Auszug der Erlösung, der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Da lese ich aus 2. Mose 12, und der Herr redete zu Mose und Aaron im Lande Ägypten und sprach, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll euch der erste sein von den Monaten des Jahres. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprecht, am 10. dieses Monats, da nehme sich ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, ein Lamm für ein Haus. Und wenn das Haus nicht zahlreich genug ist für ein Lamm, so nehme er es und sein Nachbar, der Nächste an seinem Haus, nach der Zahl der Seelen. Einen jeden sollt ihr nach dem Maß seines Essens rechnen auf das Lamm. Ein Lamm ohne Fehl sollt ihr haben, ein männliches, einjährig. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es in Verwahrung haben bis auf den 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Gemeinde, die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten zwischen den 2 Abenden. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Pfosten und an die Oberschwelle tun, an den Häusern, in welchen sie es essen. Aber bis dahin. Zuerst fällt auf, Gott sagt, hier gibt es eine Kalenderänderung. Vers 2, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll euch der erste sein von den Monaten des Jahres. Bis dahin war dieser Monat Abib, so wird er genannt in den 5 Büchern Mose, in den späteren Büchern des Alten Testaments, der gleiche Monat wird genannt Nissan. Also Abib und Nissan ist derselbe Monat. Bei unserem Kalender fällt das in den Bereich März, April. Nun, dieser Monat Nissan oder Abib war bis dahin der 7. Monat des Jahres. Und da ändert Gott den Kalender und macht aus dem 7. Monat den 1. Monat. Die Monate waren bis dahin gezählt ab der Schöpfung, ab der Schöpfungswoche. Und diese fand eben statt im Monat Tischri. Das war der 1. Monat, fällt in den Bereich von September, Oktober. Aber nun hat Gott das gedreht. Jetzt soll der nicht mehr Tischri der 1. sein, sondern der Nissan, der 7. Monat. Aber wir werden gleich sehen, das Neujahr, der 1. Tischri, das war übrigens der 6. Tag der Schöpfung, an dem Adam und Eva erschaffen worden sind. Dieser Neujahrstag, der blieb weiterhin der Neujahrstag. Und wir werden sehen, das 5. Fest, das Fest des Posaunenhalls, am 1.7., das ist das Neujahrsfest. Und darum wird das auch heute im Judentum gefeiert als Rosh Hashanah, das heißt wörtlich Kopf des Jahres. Das ist das Neujahrsfest, das gerade jetzt vor einigen Tagen stattgefunden hat. Das findet im 7. Monat statt. Und da fragt man sich, aber wie geht das? Neujahr im 7. Monat? Ja, das ist eben jetzt mit der neuen Zählung ist das der 7. Monat. Aber ursprünglich war das der 1. Monat. Und das war eben der Tag der Erschaffung des Menschen. Und jetzt sehen wir, Israel hat also so gewissermaßen 2 parallele Kalender. Man rechnet ab der Schöpfung mit dem Fest des Posaunenhalls als Neujahrsfest und man rechnet ab der Erlösung aus Ägypten. Und so sehen wir, das sind 2 ganz wichtige Dinge. Manchmal fragen sich Gläubige, soll man Geburtstag feiern? Ja, natürlich soll man Geburtstag feiern. Die Begründung der Zeugen Jehovas, dass immer an Geburtstagen in der Bibel was schief ging, die zieht überhaupt nicht. Natürlich war es an einem Geburtstag von einem der Kinder Hiobs, als alle 10 Kinder ums Leben kamen. Hiob 1. Und natürlich war das eine Geburtstagsfeier, als die Tochter der Herodias tanzte und den Kopf von Johannes dem Täufer forderte. Aber der Missbrauch von einem Geburtstag wie in diesem Fall ist noch lange kein Hinweis, dass man nicht Geburtstag feiern soll. Es ist ganz wichtig, dass wir dankbar sind, dass wir als Menschen existieren. Dass Gott uns als Geschöpfe gewollt hat. Und das ist ja die Basis, dass wir durch die Bekehrung neues Leben bekommen konnten. Also man kann sagen, die Bekehrung, die entspricht hier der Befreiung aus der Sklaverei aus Ägypten, aus der Sklaverei von Pharao, ein Bild von Satan. Und das Passafest ist damit ein Bild der Bekehrung, wo man erfasst hat, Jesus Christus ist für mich als Lamm Gottes gestorben und hat sein Blut gegeben. Darum geht es beim Passafest, um das Blut des Lammes. Also, wir sollten beide Kalender haben, auch in unserem Leben. Ab unserer Erschaffung, ab unserer natürlichen Geburt und ab der Neugeburt. Jetzt dazu eine Stelle aus Jesaja 43. Die bringt diese beiden Gedanken auch so schön zusammen. Jesaja 43, Vers 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also, in diesem Ausspruch geht es um die Erlösung. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Aber, dem geht voraus, Gott richtet sich an den er gebildet hat. So spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, der dich gebildet hat. Beides gehört zusammen. Dass wir überhaupt ins Dasein gekommen sind, das soll immer wieder ein Grund des Danks sein. Und dass Gott uns eben durch Jesus Christus neues Leben und Erlösung geschenkt hat. Also das steht so vor uns im Zusammenhang mit diesem 14. des ersten Monats. Das ist die Zählung ab der Erlösung. Und dann haben wir gesehen in 2. Mose 12, das Wichtigste an diesem Fest ist das Lamm. Vers 3, da nehme sich ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, ein Lamm für ein Haus. Und von diesem Lamm wird gesagt in Vers 5, ein Lamm ohne Fehl sollt ihr haben, ein männliches einjährig. Also, dieses Lamm sollte so perfekt sein, damit es ein Bild, ein Hinweis ist auf Jesus Christus, den Messias, der kommen sollte als das Lamm Gottes. Und wir sehen in Johannes 1, als Jesus Christus dort unten in der Tiefebene von Jericho zum Taufplatz von Johannes dem Täufer kam. Johannes 1, Vers 29. Dieser Ort wurde übrigens kürzlich als UNESCO-Ort auserwählt, aber die sollten bitte jeweils dann auch diesen Vers noch dazu schreiben. Johannes 1, Vers 29. Des folgenden Tages sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Und da war klar, das ist der Messias. Das ist der, der das Fest des Passas erfüllen wird in seinem Opfer. Die Passalämmer waren nur ein Bild, nur Symbolik, aber das wies schon hin auf den wahren Erlöser, Jesus Christus. Petrus schreibt über ihn in 1. Petrus 1, Vers 18, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Da sehen wir das wahre Passahlamm. Jesus Christus wird hier genannt ein Lamm ohne Fehl und ohne Flecken. Und die Erlösung wurde möglich durch sein kostbares Blut. Dann haben wir gesehen, das Passahlamm musste geschlachtet werden, Vers 6. Und zeitlich wird es hier angegeben zwischen den zwei Abenden. Das ist der Versuch, Arbaim auf Hebräisch zu übersetzen. Aber es ist ein Begriff, den es im Deutschen gar nicht gibt. Also keiner versteht auf Deutsch, was das heißt zwischen den zwei Abenden. Und was bleibt? Man muss einfach den Begriff erklären. Und dann weiß man es. Und dann versteht man jedes Mal, wenn man sagt zwischen den zwei Abenden. Das ist die Zeit zwischen 3 und 6 Uhr im Frühjahr, im Durchschnitt. Also das ist die Zeit ab der 9. Stunde, in der Zeitrechnung, wie wir das in den Evangelien haben, in Matthäus, Markus und Lukas. Die 9. Stunde, das war genau der Moment, in dem der Herr Jesus gestorben ist. Ich schlage auf, Matthäus 27, Vers 45, aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde aber schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eli, Lama Sabachthani, das ist mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann sehen wir gleich darauf kommt Vers 50, Jesus aber schrie wiederum mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in 2 Stücke, von oben bis unten. Also genau um 3 Uhr starb der Herr Jesus und das war der Zeitpunkt, wo man begann, die Passahlämmer zu schlachten. Also zeitlich ein Volltreffer. Nebenbei gesagt, die immer jeden Tag das erste Opfer, das im Tempel dargebracht wurde, das war das Morgenbrandopfer. Und das wurde immer dargebracht um die 3. Stunde. Das heißt also ab 9 Uhr. Und nun sehen wir, von 9 Uhr bis 3 Uhr nachmittags, das war jeweils auch der Moment, wo das letzte Opfer auf dem Altar aufgelegt wurde, das Abendbrandopfer. Das wurde auch um 3 Uhr geschlachtet. Das sind genau die Stunden der Kreuzigung. Und das waren jeden Tag im Tempel die Stunden, in denen die Opfer aufgelegt wurden auf dem Altar. Und eben jetzt das Passa, das war ja nicht ein Opfer, das auf den Altar kam, aber es war ein Opfer, das wurde geschlachtet ab 3 Uhr. Und das Wichtigste war dann eben dieses Blut. Wir haben gesehen in Vers 7, das musste an die Türen gestrichen werden, an die Pfosten, an die Oberschwelle. Und Gott sagte in Verbindung mit Ägypten, Vers 13, und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid, und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Und jetzt ist es nützlich zu wissen, auf Hebräisch heißt ja Passa Pessach. Das ist praktisch das Gleiche. Also Pessach, aber das kommt von einem Verb, Passach. Das heißt vorübergehen, schonend vorübergehen. Und das ist das Wort hier. Und sehe ich das Blut, so werde ich an euch Passachen, also an euch schonend vorübergehen. Von daher kommt das Wort. Pessach heißt schonendes Vorübergehen. Gott müsste uns eigentlich richten, aber er geht an uns vorbei, weil der Erlöser an unserer Stelle gestorben ist und sein Blut gegeben hat. Nun erklärt 3. Mose 23 dem Volk Israel, dass dieses Fest als Erinnerung weiter jedes Jahr gefeiert werden soll. In Erinnerung an Ägypten. Und es sollen weiterhin immer am 14. Passalämmer geschlachtet werden. Aber es gibt auch Unterschiede. Das mit den Türpfosten und dem Blut an den Türpfosten, das musste nie mehr wiederholt werden. Das war einmalig. Aber mit dem jährlichen Passafest erinnert man sich daran, eigentlich hätte Israel das gar nicht verdient, in die Freiheit zu gehen. Es war nur Gnade aufgrund des unschuldigen Lammes ohne Fehl und ohne Flecken, das gestorben ist. Und nun, bezogen auf die Erfüllung in den Evangelien, da sehen wir, dass an diesem 14. Nissan, da mussten Petrus und Johannes das Passa vorbereiten. Denn gegessen wurde das Passa am Abend. 2. Mose 12 macht klar, also am 14. wird es zwar geschlachtet, aber am 15. wird es gegessen. Und nun wieder eine Besonderheit. Im Judentum beginnt der neue Tag am Vorabend. Also im Zusammenhang mit Passa um 6 Uhr abends. Da beginnt der 15. Und an dem 15., an diesem Vorabend, musste das Passa dann gegessen werden. Und der 15. schließt natürlich den nächsten Tag mit ein, bis wieder zum Vorabend. Und daraus wird jetzt deutlich, als Petrus und Johannes in den Evangelien beschrieben, den Auftrag hatten, das Passa zu bereiten, dann mussten sie an diesem 14., das war in jenem Jahr ein Donnerstag, mit einem Lamm in den Tempel gehen. Die Schlachtung wurde beim Altar durch die dort bereitstehenden Priester durchgeführt. Und dann mussten sie das geschlachtete Lamm an einem Stecken. So, zwei Männer nahmen den Stecken je auf eine Schulter in den Obersaal bringen in der Stadt. Und da machten sie das Passa bereit. Und eben am Abend selber wurde das Passa dann gegessen. Lesen wir dazu Lukas 22, wo wir sehen, wie viel das dem Herrn Jesus bedeutete, dieses letzte Passa mit den Jüngern zu feiern. Lukas 22, man lese für sich, ab Vers 7, dann sieht man, wie Petrus und Johannes den Auftrag bekommen haben, Vers 8 nämlich, das Passa zu bereiten. Und dann machen sie das bereit, Vers 13. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er es ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passa. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Also der Herr hat das Passa dann mit den Jüngern gegessen, so wie das gesamte Volk Israel, am gleichen Tag, an dem er dann gekreuzigt wurde. Denn eben dieser Vorabend in unserem Kalender, Donnerstagabend, ist bereits der 15., also im Judentum würde das bereits als Freitag gerechnet werden. Und so starb der Herr am selben Tag, an dem das Passa gefeiert und gegessen wurde. Die Schlachtung fand eben einen Tag vorher statt. Und zwar, wie wir gesehen haben, Johannes und Petrus, die zwei, die mussten das bereiten. Und das Erlebnis muss umwerfend gewesen sein. Man muss sich vorstellen, zur Zeit Jesu, da kamen etwa 2,5 Millionen Menschen nach Jerusalem. Und die wollten alle Passa feiern. Und wenn wir uns überlegen, die haben immer Gruppen gebildet, so wie der Herr mit seinen Jüngern, seinen 12 Jüngern, eine Gruppe bildete. Und insgesamt muss man mit etwa 250.000 Lämmern rechnen, die an diesem Donnerstagnachmittag geschlachtet wurden. Da kamen Tausende von Priestern nach Jerusalem. Alle 24 Priesterklassen mussten an diesem Fest anwesend sein. Und die standen in Reihen. Wurde ein Lamm geschlachtet. Ein nächster Priester hat das Blut aufgefangen mit der Opferschale und gab es dem nächsten Priester, der am nächsten und so weiter. Und am Altar wurde es ausgeschüttet. Nächstes Lamm. Das war eine unglaubliche Logistik. Und es gab eine riesige Wasseranlage aus der Region von Bethlehem, die brachte über 40 Kilometer Wasser von Quellen dort zum Tempelberg in eine riesige Zisterne. Und von dort wurde jeweils Wasser über ein Rad raufgepumpt und das Blut wurde dann automatisch über einen Kanal ins Kidrontal hinuntergespült. Aber logistisch war alles perfekt organisiert. Das heißt also, als Petrus und Johannes dort waren an diesem letzten Passa, am Tag bevor ihr Herr dann das Passa erfüllte, indem er sein eigenes Blut gab, da haben sie gesehen, wenn man sich überlegt, ein Lamm, einjährig musste es sein, ein einjähriges Lamm hat etwa 4 Liter Blut. Es waren etwa 250.000 Lämmer. Das heißt, an diesem Tag floss etwa 1 Million Liter Blut. Und alles war nur Symbolik. Aber sie haben verstanden im Nachhinein, was das alles bedeutete. Und das hat Petrus eben so tief bewegt, dass wir von ihm lesen in 1. Petrus 1, von diesem Lamm ohne Fehl und Flecken und von diesem kostbaren Blut Christi. Es ist ja interessant, von allen Schreibern im Neuen Testament sprechen nur Johannes und Petrus über das Lamm Gottes. Und dann kommt noch dazu Lukas, aber eigentlich nur im Zusammenhang mit dem Zitat aus dem Propheten Jesaja, dass der Kämmerer aus Äthiopien las, als Philippus gerade zuhörte. Ja, dort wird das Lamm erwähnt in dem Zitat. Aber sonst sprechen im Neuen Testament nur Johannes und Petrus über das Lamm Gottes. Und eben Petrus in dieser ergreifenden Art, nochmals, 1. Petrus 1, Vers 19, sondern mit dem kostbaren Blut Christi seid ihr erlöst, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken, welche zwar zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart worden am Ende der Zeiten um euretwillen. Und Johannes haben wir gesehen, in Johannes 1 schreibt er, siehe das Lamm Gottes, er zitiert dort Johannes, den Täufer, und dann ein paar Verse weiter sagt Johannes nochmals, siehe das Lamm Gottes, und in der Offenbarung wird der Herr Jesus 28 Mal Lamm genannt. 4 mal 7 Mal. So oft schreibt Johannes über das Lamm. Wobei man noch beachten muss, es ist sogar die Verkleinerungsform in der Offenbarung Arnion, Lämmlein. Das entspricht ziemlich genau dem schweizerdeutschen Schäfli. Arnion, das betont, dieses einjährige Lamm ist ein Tier, das niemandem etwas zuleide tut, aber eben ein Tier, das auch keinen Widerstand leistet bei der Schlachtung, im Gegensatz zu diversen anderen Tieren. Man weiß ja, wie Schweine reagieren, nur wenn sie schon auf den Weg gebracht werden zur Schlachtung. Beim Lamm eben wirklich als ein Vorbild auf den Herrn Jesus, der bereit war, sein Leben für uns zu geben und auch sein Blut, das Erlösung bringt. Und das führt uns jetzt zum nächsten Fest, das direkt damit verbunden ist. Das ist das Fest der ungesäuerten Brote. Das wurde eben gefeiert vom 15. bis 21. Nissan, wie wir gelesen haben. Das heißt also, ab dem Abend, wo das Passalamm gegessen werden musste, da wurde das Fest der ungesäuerten Brote gefeiert. Das heißt, am Tag vorher musste aller Sauerteig aus den Häusern verbannt werden. Und das wird im Judentum bis heute so praktiziert, dass der Hausvater durch das Haus geht mit einer Feder, mit einer Kelle und überall, wo er irgend noch welche Reste von Sauerteig findet, muss er das zusammenfegen. Und heute ist im Judentum übrigens üblich, dass die Hausfrau, die macht wirklich eine tolle Arbeit, das ist ein richtiger Frühlingsputz, die putzt alles sauber raus, der Vater kontrolliert dann, aber sie hinterlässt einen Ort, wo sie noch bewusst Sauerteig liegen lässt. Und er muss das finden. Ja. Und dann wird eben an diesem Vortag aller Sauerteig verbrannt. Das ist auch immer ein besonderes Ereignis, das Verbrennen des Sauerteiges. Und mit dem Fest ist also alles draußen. Jetzt die Frage, was bedeutet Sauerteig? Das ist sehr einfach zu beantworten, weil wir so direkte Stellen haben. Matthäus 16, Vers 12. Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Nicht wahr? In Vers 6 hatte der Herr gesagt, passt auf und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Die Jünger verstehen zunächst nicht, aber dann begreifen sie, das ist symbolisch. Der Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer, das ist die Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Und man könnte sagen, die Irrlehre der Pharisäer und der Sadduzäer. Die Irrlehre der Sadduzäer war, dass sie an der Bibel Abschnitte machen, dass sie da wegließen. Und zwar haben die Sadduzäer nur die 5 Bücher Mose anerkannt. Das ganze Alte Testament im Übrigen war für sie nicht inspiriert. Also das sind die, die an der Bibel eben Abstriche machen. Und die Pharisäer haben dadurch, dass sie ein Gesetzessystem aufgebaut haben mit vielen Zusätzen zu den Bestimmungen der Bibel, haben sie eben ihre eigene Lehre der Bibel hinzugefügt. Also man kann sagen, Bibel minus und Bibel plus, das sind die beiden Irrlehren. Und der Herr vergleicht das eben mit Sauerteig. Das ist jedenfalls negativ. Und dann in 1. Korinther 5 sehen wir, dass der Sauerteig auch ein Bild ist von unmoralischem Leben. In 1. Korinther 5, Vers 7 lesen wir, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig die ganze Teigmasse durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr eine neue Teigmasse sein möget, gleich wie ihr ungesäuert seid. Denn unser Passa Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem Brot der Lauterkeit und Wahrheit. Hier wird das Brot ohne Sauerteig wird genannt Brot der Wahrheit. Ja, weil Brot mit Sauerteig ist eigentlich eine Lüge. Der Teig geht auf und täuscht mehr vor, als wirklich da ist. Ja, darum, das ist eben nicht Brot der Wahrheit, sondern Brot der Täuschung, der Lüge. Und damit ist Sauerteig eben ein Bild der Sünde, des Bluffs, des Vortäuschens, des sich Aufblähens. Ja? Sich aufblähen, das ist ja ein Ausdruck für Hochmut, wird in der Bibel auch wiederholt so verwendet. Zum Beispiel 1. Korinther 5, Vers 2. Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht viel mehr Leid getragen, auf dass der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan würde. Also, Brot der Lauterkeit und Wahrheit, das ist das ungesäuerte Brot am Passafest, das eben so viel darstellt, wie es ist. Und hier in 1. Korinther 5 geht es im Zusammenhang um Unmoral, die in die Gemeinde hineinkommt, wie Unzucht, Hurerei. In der Bibel ist das jeglicher Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe, aber dann auch Götzendienst, Habsucht, Raub und so weiter. Alkoholismus, das wird verglichen mit Sauerteig. Und der Apostel Paulus macht hier klar, ihr müsst Sauerteig aus der Gemeinde ausschaffen und eben jemand, der da in schwerer Sünde lebte, musste ausgeschlossen werden. Und so sagt ihr, lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem Brot der Lauterkeit und Wahrheit. Also ist der Sauerteig ein deutliches Bild der Sünde. Und nun sehen wir, am gleichen Tag, an dem das Passa geschlachtet wurde, mussten die Häuser gereinigt werden von Sauerteig. Und das ist ein sehr eindrückliches Bild der Bekehrung. Man räumt mit Sünde im eigenen Leben auf und kehrt alles hinaus. So wie das in 1. Johannes 1, Vers 9 gesagt wird, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wenn jemand wirklich mit seiner Sünde im Leben bricht und aufräumt, dann kann er eben das Fest der Erlösung feiern. Unser Passa Christus ist geschlachtet. Wir sehen also, 1. Korinther 5 wendet jetzt das Passafest ganz direkt an auf Jesus Christus, der das erfüllt hat. Und dann kommen wir zum dritten Fest, dem Fest der Erstlinge. Während wir beim Passafest einen genauen Kalendertag finden, 14.1., ebenso für das Fest der ungesäuerten Brote, 15. bis 21., wird uns beim Erstlingsfest kein Kalendertag angegeben, sondern wir lesen allein in Vers 11, und er soll die Gabe vor dem Herrn weben, zum Wohlgefallen für euch, am anderen Tag nach dem Sabbat soll sie der Priester weben. Also das Erstlingsfest sollte immer am Tag nach dem Sabbat kommen. Aber das änderte sich ja kalendermäßig, jedes Jahr. Ich war das Passa. Im Jahr der Kreuzigung fiel das Passa eben auf den Donnerstag, die Schlachtung, und dann auf den Freitag, Vorabend, das Essen. Aber im nächsten Jahr war das wieder anders. Also der Wochentag wechselte von Jahr zu Jahr, während der Kalendertag fest war. Aber beim Erstlingsfest, da war der Kalendertag nicht fixiert, sondern es musste einfach sein, so wie es in dieser Woche fiel mit dem Sabbat, am nächsten Tag, also am Sonntag. Das ist ein Sonntagsfest. Natürlich sagt die Bibel nie Sonntag. Das ist eine heidnische Bezeichnung für den Tag, der dem Sonnengott geweiht ist. Die Bibel nennt diesen Tag der erste Tag der Woche. Aber das ist genau der Auferstehungstag gewesen. Nicht wahr? In Markus 16 können wir das lesen. 16, Vers 1. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalene und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Spezereien, auf dass sie kämen und ihn salbten. Und jetzt kommt Vers 2. Und sehr früh, am ersten Wochentag, kommen sie zur Gruft. Und dann wird ihnen deutlich, er ist auferstanden. Vers 9. Als er aber früh am ersten Wochentag auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalene, von welcher er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Der erste Tag der Woche, das ist der Tag nach dem Sabbat, das ist der Tag der Erstlinge, das war der Tag der Auferstehung. Und nun ist es sehr beachtenswert, in 1. Korinther 15, diesem großen Kapitel über die Auferstehung, da steht in Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Da wird der direkte Zusammenhang gemacht mit dem Erstlingsfest. Und zwar war das so, bis zu diesem Tag durfte niemand in Israel Gerste ernten. Also man hat extra ein kleines ausgesondertes Landstück mit Gerste hat man an diesem Tag abgeerntet und dann musste eben das zum Tempel gebracht werden, früher zur Stiftshütte. Das war diese Erstlingsgabe, die dem Herrn gebracht werden musste. Und erst danach durfte man im Land Gerste ernten. Die Erstlinge, das bedeutet also die Vorernte. Das Erste, was die Ernte anbetrifft. Und danach kommt dann die Haupternte. Und so ist eben nach 1. Korinther 15 Christus der Erste aller Menschen, der je aus den Toten auferstanden ist und nicht mehr stirbt. Natürlich haben wir Totenauferweckungen, schon im Alten Testament. Wir denken an die Tage von Elia und Elisa. Aber die starben wieder. Und das war dasselbe übrigens auch für die in den Evangelien Auferweckten. Die sind wieder gestorben. Und darum wird in Hebräer 11 gesprochen, am Schluss von solchen, die die Befreiung nicht annahmen, damit sie eine bessere Auferstehung erlangten. Das ist dort eine Anspielung auf die Zeit von Antiochus Epiphanes, der in der Makkabäerzeit die Juden zum Abfall verleitete. Und da konnten Juden wählen, entweder fallen sie vom Glauben ab oder sie werden umgebracht. Und die haben also die Befreiung nicht angenommen, denn das hätte bedeutet, vom Glauben abfallen. Aber sie haben gewusst, es gibt eine Auferstehung zum Leben, eine definitive Auferstehung, und die wird genannt die bessere Auferstehung. Das wird dort gerade gesagt im Kontrast zu den Frauen bei Elia und Elisa, die ihre Toten wiederbekamen, aber die starben dann ein zweites Mal. Und so ist Christus der erste Mensch, der auferweckt worden ist und nicht mehr stirbt. Aber 1. Korinther 15 macht dann klar, ganz in der von Gott festgelegten Ordnung wird es dann die Auferstehung geben der Gläubigen bei der Entrückung, nicht wahr, in der Zukunft. Und in der Offenbarung wird klar, es gibt dann noch weitere Phasen, die Märtyrer der Drangsalszeit, die werden vor dem tausendjährigen Reich auferweckt. Und eine Phase ist auch noch gerade am Anfang der Drangsalszeit, in den ersten Tagen, da werden die zwei Zeugen, also Offenbarung 11, wieder auferweckt. Also es gibt da eine ganze Abfolge. Aber der Herr Jesus ist der Anfang der Ernte und dann kommt eben die Haupternte danach. So ist das also ein wunderbarer Hinweis auf die Auferstehung des Herrn Jesus, dieses Fest. Und nun ist das eben in dem Jahr der Kreuzigung genau so gefallen, dass eben der Sabbat gerade nach dem Tag kam, an dem die Kreuzigung war, an dem das Passa gegessen wurde, der 15. war also da in diesem Monat der 16. der Sabbat. Und damit der Auferstehungstag der 17. Aber in den Jahren davor und danach wäre das anders gefallen. Aber in diesem Jahr fiel es genau so, dass eben der Auferstehungstag der dritte Tag war nach der Kreuzigung. Die Evangelien machen klar, dass der Herr Jesus am dritten Tag auferstanden ist. Nur kommen dann manche und sagen, ja, aber es heißt doch in Matthäus 12, der Sohn des Menschen werde 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Also das geht nicht, das kann gar nicht stimmen mit Karfreitag und so. Natürlich stimmt das mit Karfreitag und so. Wenn man die Chronologie in den Evangelien ganz genau durchrechnet, und es ist so, das Markus-Evangelium legt am meisten Akzent auf den genauen zeitlichen Ablauf. Also genau in dem Sinn, dass jeder Tag wird schön angegeben. Und da sieht man, wie der Herr Jesus am Palmsonntag nach Jerusalem kam. Und dann sieht man jeden Tag schön dokumentiert. Montag, Dienstag, Mittwoch. Und dann fällt die Kreuzigung auf den Freitag. Dann kommt der Sabbat und dann kommt der Auferstehungstag. Also das kann man nicht drehen. Es gibt dann manche, die sagen, ja, Jesus Christus hat vielleicht das Passa anders gefeiert als die übrigen Juden. Ach wo? Darauf stand die Todesstrafe nach dem Gesetz. 4. Mose 9 sagt, wer das Passa zu einem falschen Datum feiert, fällt unter Todesstrafe. Aber der Herr war ja der Einzige, der das Gesetz vollkommen erfüllt hat. Er hat das zum richtigen Zeitpunkt gefeiert. Aber dann sagen manche, aber es steht doch im Johannesevangelium. Als die führenden Juden draußen vor dem Prätorium waren, sagen sie, wir kommen nicht rein, damit sie das Passa essen möchten. Ja, seht ihr, die haben das Passa noch nicht gegessen. Am Freitag. Natürlich haben die das Passa gegessen. Aber der Ausdruck Passa wird im Judentum verwendet für das Passalamm, dass man in den Familien isst, und für das Friedensopfer, das spezielle Friedensopfer in der Passawoche, das dann von Priestern im Tempel gegessen wird. Und das stand an diesem Freitag noch aus. Und ich kann es im Talmud zeigen, dass das Friedensopfer der Passawoche wird genau Pessach genannt, so wie das Lamm, das man in den Familien isst. Also gar kein Hinweis auf eine Kalenderverschiebung. Der Herr hat das so gefeiert mit den Jüngern und die Erfüllung war perfekt. Am ersten Tag der Woche ist er auferstanden. Und wir lesen in 2. Timotheus 1, da wird die Auferstehung des Herrn mit einem besonderen Begriff versehen. Vers 10. Jetzt aber ist die Gnade offenbart worden durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Also an diesem Auferstehungstag hat der Herr Jesus Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht. Und wo finden wir in der Bibel zum ersten Mal den Sonntag? Ja, wir nennen den einfach so, weil in unserer Sprache sagt man Sonntag, ja? Aber 1. Mose 1, Vers 1. Die Bibel beginnt mit dem Sonntag, aber sie nennt ihn eben den ersten Tag. Und das war der Tag, an dem Gott sagte, es werde Licht, und es ward Licht. Licht scheint aus der Finsternis. Und das war der Tag, an dem der Herr Jesus eben Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat. Das ist wichtig, dass man diese Dinge weiß, denn es gibt Leute, die haben wirklich eine Aversion gegen den ersten Tag der Woche. Also wenn sie eine Aversion haben gegen den Namen Sonntag, kann ich das verstehen, aber nicht gegen den ersten Tag der Woche. Denn das ist nach der Bibel wirklich der Auferstehungstag und das ist auch der Tag, an dem dann der Herr in der Mitte seiner Jünger stand. Johannes 20, am ersten Tag der Woche. Als sie versammelt waren, kommt er in ihre Mitte und sagt, Friede euch. Und eine Woche später, 8 Tage später, nochmals Wieder die Jünger versammelt und der Herr in der Mitte. Das war wieder der erste Tag der Woche. Und das Ganze wird noch besser werden, aber das nach der Pause. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause. Wir sind noch stehen geblieben bei dem dritten Tag. Und zwar geht es ja um diesen Ausdruck in Matthäus 12, 3 Tage und 3 Nächte. Wie muss man das denn verstehen? Also zunächst ist mal von den Evangelien her ganz eindeutig klar, dass eben die Kreuzigung am Freitag stattgefunden hat, dann kam der Sabbat und dann der erste Tag der Woche, der Auferstehungstag. Nun ist es so, im Hebräischen, im Althebräischen ist das, genau wie im Deutschen, das Wort Tag ist doppeldeutig. Tag kann bedeuten ein Kalendertag, der umfasst 24 Stunden, Tag und Nacht. Oder kann bedeuten einfach die helle Zeit, da wo die Sonne scheint. Aber, um jetzt ganz deutlich zu sagen, 3 Kalendertage, sagt man althebräisch 3 Tage und 3 Nächte. Denn der Kalendertag besteht ja eben immer aus Tag und Nacht. Da sehen wir schon in der Schöpfung. Es war Abend und es war Morgen, erster Tag. Also der Abend ist der Beginn der Nacht, der Morgen der Beginn der hellen Zeit. Und das zusammen ist dann ein Yom, ein Tag. Und so ist also der Ausdruck dann klar, es geht um einen 24-Stunden-Tag. Im Holländischen hat man einen Ausdruck, da kann man sagen, für die helle Zeit, das ist ein Dach, ja, darum sagt man guten Dach, guten Tag. Aber für einen Kalendertag sagt man etmal, ein ganz anderes Wort. Im späteren Hebräisch hat man das auch. Yom ist eben ist dann die helle Zeit, aber wenn man sagen will, ein 24-Stunden-Tag, kann man im späteren Hebräisch sagen Yemama. Das ist dann eindeutig der Tag von 24 Stunden. Aber das war zur Zeit des Herrn Jesus noch nicht so. Und er sagt, also der Menschensohn wird so wie Jona an 3 Kalendertagen im Bauch des Fisches war, so wird er im Herzen der Erde sein. Und 3 Kalendertage, das bedeutet 15., 16., 17. Nissan. Und da ist überhaupt nicht die Frage, wie viel von dem Kalendertag angebrochen ist, ob da die Nacht mit dabei war oder nicht. Es geht einfach darum, 3 Kalendertage. Das sind 3 Tage und 3 Nächte. Und im Talmud gibt es auch eine Stelle, die ausdrücklich eben erklärt, dass angebrochene Einheiten, die werden immer als Ganze gerechnet. Und darum wird eben der angebrochene Freitag wird als ganzer Tag gerechnet, als Tag und Nacht. Dann beim Schabbat, dort haben wir gar kein Problem. Und beim ersten Tag der Woche, da ist der Herr ja auch ganz früh auferstanden. Aber das ist quasi der dritte Kalendertag, Tag und Nacht. So einfach ist es im Grunde genommen. Und jetzt kommt aber noch was dazu. Die Sintflut wird ja in 1. Mose ausführlich beschrieben und dann nach diesem Gericht über die Erde mit dem Wasser des Zornes Gottes landet schließlich die Arche friedlich auf dem Berg Ararat. Und wann war das? 1. Mose 8, Vers 4. Und im 7. Monat, am 17. Tag des Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. In dem Zusammenhang ist es interessant, in 1. Petrus 3 wird uns doch erklärt, dass die Taufe, ein Bild von dem Mitgestorbensein, Mitbegrabensein mit Christus, ja, dass das ein anderes Bild ist als das Bild der Sintflut. Dort wird Taufe und Sintflut miteinander in Verbindung gebracht. Bei der Sintflut, da ging die Arche durchs Wasser. Und das war eben ein Bild des Kreuzestodes Christi. Die Arche, die rettende Arche, die ging durch das Gericht hindurch, wurde getroffen von den Wassern. Und dann die Landung auf dem Ararat. Alles ist vorbei. Das ist ein Bild der Auferstehung. Und jetzt sehen wir, 17.7. Ja, der siebte Monat aus 1. Mose 8 wird später zum ersten Monat. Das ist Nissan. Das ist der Monat Abib, Nissan. Und der 17. Dieses Monats, das ist genau der Auferstehungstag. Also das ist schon frappant, ja, diese Übereinstimmung. Und vielleicht noch ein Wort für die, die so eine Ablehnung haben gegen den Sonntag. Ich habe ja gesagt, wenn man mit dem Wort ein Problem hat, dann kann ich das noch nachvollziehen. Natürlich ist das ein heidnisches Wort, die Bibel benutzt das auch gar nicht, sondern spricht eben über den ersten Tag der Woche oder den Tag nach dem Sabbat. Aber in Klammer gesagt, auch mit dem Namen muss man kein Problem haben. Wir werden heute Nachmittag den dritten Johannesbrief studieren. Und da werden unter anderem erwähnt ein Diotrephes. Ein Christ in der Gemeinde, der hieß Diotrephes. Das heißt, Zeus ernährt ihn. Und der ist allerdings ein negatives Beispiel. Und dann wird ein positives Beispiel noch erwähnt, Demetrius. Und der Name heißt der Demeter, geweiht. Also der Artemis, diese Zaubergöttin. Warum haben die ihren Namen nicht geändert? Und schauen wir in Philipper 2, da schreibt doch Paulus über diesen treuen Mitarbeiter Epaphras, Epaphroditus. Das heißt, der Aphrodite Geweihte. Warum hat er den Namen nicht geändert? Ja, weil das sein Name war. So ist er eben aufgewachsen, das war einfach sein Rufname. Und man könnte jenste Namen noch erwähnen aus Römer 16. Zum Beispiel einer heißt Nereus. Das ist der Name für den Meergott. Wie ist das möglich? Ja, eben, die hießen so und die haben sich dann bekehrt. Aber das war einfach ein Name und da hatte man kein Problem damit. Und darum, wenn wir sagen Sonntag, dann haben wir kein Problem damit. Aber wir kämen nicht im geringsten auf die Idee, zu denken, das ist ein Tag, an dem die Sonne nur irgendwie Ehre bekommen soll. Ja? Und Montag, der dem Mondgott geweihte Tag, kein Problem, als Name. Eben, weil das Neue Testament uns deutlich macht, dass man mit solchen Namen ganz eben ohne ein Gewissensproblem damit umgehen kann. Ja, jetzt also der erste Tag der Woche. In den jüdischen Gebetsbüchern wird vorgeschrieben, immer ein Psalm für jeden Wochentag. Und das ist nicht einfach eine spätere Erfindung, sondern diese Einteilung findet man auch im Talmud, im Traktat Tamid. Da wird genau gesagt, welcher Psalm an welchem Wochentag im Tempel jeweils gesungen wurde. Und für den Sonntag, den ersten Tag der Woche, da wird vorgeschrieben Psalm 24. Wenn wir kurz aufschlagen, Psalm 24 in der Septuaginta, das ist die älteste Übersetzung auf Griechisch aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Dort steht im Titel für den ersten Tag der Woche. Und was hat man da gesungen im Tempel? Ich lese Psalm 24, Vers 7. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, das Einziehe der König der Herrlichkeit. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Muss man sich das vorstellen, am Palmsonntag. Als der Herr Jesus vom Ölberg hier kam mit dem Esel durchs Kidron-Tal nach Jerusalem, die Volksmenge hat ihn begrüßt und Der professionelle Priesterchor und das Orchester im Tempel haben Psalm 24 aufgeführt. Ich lese noch Vers 9. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebet euch ewige Pforten, das Einziehe der König der Herrlichkeit. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Also schon eindrücklich. So ist der Herr eingezogen an Palmsonntag, und eine Woche später ist er ausgezogen aus dem Grab. Also nochmals gilt da der Aufruf: Erhebt ihr Tore, eure Häupter. Wenn man denkt an den großen, schweren Stein vor dem Grab, und die Frauen in Markus 16 fragen sich, wer wird uns den Stein wegwälzen? Und da wurde im Tempel gesungen: Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, das Einziehe der König der Herrlichkeit. Und so kam der Herr aus dem Grab am ersten Tag der Woche. Und das führt uns gerade zum nächsten Fest. 3. Mose 23, Vers 15. Da haben wir noch nicht gelesen. Und ihr sollt euch zählen vom anderen Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, da ihr die Webegabe gebracht habt. Es sollen 7 volle Wochen sein. Bis zum anderen Tag nach dem 7. Sabbat sollt ihr 50 Tage zählen. Und ihr sollt dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Aus euren Wohnungen sollt ihr Webebrote bringen. 2 von 2 Zehnteln Feinmehl sollen es sein. Gesäuert sollen sie gebacken werden, als Erstlinge dem Herrn. Und ihr sollt zu dem Brot darbringen 7 einjährige Lämmer, ohne Fehl, und einen jungen Stier und 2 Widder. Sie sollen ein Brandopfer dem Herrn sein, und ihr Speisopfer und ihr Trankopfer. Ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn, und ihr sollt einen Ziegenbock zum Sündopfer opfern, und 2 einjährige Lämmer zum Friedensopfer. Und der Priester soll sie weben, samt dem Brote der Erstlinge als Webopfer vor dem Herrn, samt den 2 Lämmern. Sie sollen dem Herrn heilig sein für den Priester. Und ihr sollt an diesem selbigen Tag einen Ruf ergehen lassen. Eine heilige Versammlung soll euch sein. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Eine ewige Satzung in allen euren Wohnsitzen bei euren Geschlechtern. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, sollst du den Rand deines Feldes nicht gänzlich abernten und sollst keine Nachlese deiner Ernte halten. Für den Armen und für den Fremdling sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Jetzt sehen wir, das nächste Fest ist auch nicht durch einen bestimmten Kalendertag festgelegt, sondern kann sich in jedem Jahr also ändern. Der Wochentag ist festgelegt, aber nicht der Kalendertag. Es muss einfach ab dem Erstlingsfest der Gerste, am Tag nach dem Sabbat, da muss man 7 mal 7 Wochen zählen, insgesamt 50 Tage. Und dann kommt dieses Fest. Und dieses Fest ist das Fest der Weizenernte. Das fällt also im Normalfall so in den Bereich Anfangs Juli ungefähr hinein. Eben, das verschiebt sich zu unserem Kalender jedes Jahr. Und es ist eben so, während bei uns ja der Weizen viel später geerntet wird, in Israel bereits so um Anfangs Juni. Das ist schon bereit. Aber niemand durfte Weizen ernten vor diesem Fest. Denn an diesem Fest mussten Erstlinge des Weizens zum Tempel gebracht werden. Und auch da war das, es war so, man hat in Jerusalem ein ganz bestimmtes Ackerstück gehabt. Und das wurde geerntet. Dann hat man gedroschen am gleichen Tag. Und man hat die Körner, Weizenkörner gemahlen am gleichen Tag und 2 Brote gemacht. Aber wir haben gesehen, mit Sauerteig. Vers 16. Und ihr sollt dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Aus euren Wohnungen sollt ihr Webebrote bringen. 2 von 2 Zehnteln Feinmehl sollen es sein. Gesäuert sollen sie gebacken werden als Erstlinge dem Herrn. Was bedeutet das? Nun, dieses Fest wird genannt im Judentum das Fest der Wochen. Shavuot. Shavua heißt Woche, Shavuot ist die Mehrzahl. Shavuot. Und weil man eben 7 mal 7 Wochen zählen muss. Und im Griechischen hat man dieses Fest genannt Pentekoste. Und das heißt 50. Der 50. Tag. Und daraus hat mit etwas Veränderung im Französischen ergeben Pentecôte. Und zwar mit dem Zirkumflex, mit dem Dächlein auf dem O. Das bedeutet, dort ist ein S ausgefallen. Ja? Also Pentecôte ist eigentlich ursprünglich Pentecoste. Ja? Und im Englischen ist das S immer noch drin. Pentecost. Das heißt einfach das Fest des 50. Tages. Und nun wird uns also klar, im Neuen Testament fiel dieses Fest genau zusammen mit dem Geburtstag der Gemeinde. Eben Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Schlagen wir auf. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Nun plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das ist der Geburtstag der Gemeinde. Und was war das für ein Tag? Der erste Tag der Woche. Ja, denn die 50 Tage wurden gezählt ab dem Tag nach dem Sabbat, Erstlingsfest, und dann 50 Tage weiter, war wieder ein Tag nach dem Sabbat. Und damit ist der Geburtstag der Gemeinde der Sonntag. Oder besser gesagt, der Tag des Herrn. Oder wie man im Spanischen sagt, Domingo. Ja, das ist der Herrentag. Und auf Italienisch ist es ja genau gleich. Es ist der Herrentag. Der Tag des Herrn. Der dem Herrn gehörige Tag. Dieser Ausdruck kommt einmal in der Bibel vor, in Offenbarung 1, Vers 10. Johannes war gefangen auf der Insel Patmos im Exil. Und das war am Sonntag, da bekam er die Offenbarung. 1, Vers 10. Ich war am Tag des Herrn im Geist. Und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie die einer Posaune, welche spricht, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Versammlungen. Nach Ephesus und nach Smyrna und so weiter. Jetzt ist es wichtig, im Griechischen steht hier für Tag des Herrn ein ganz anderer Ausdruck, der eben nur hier vorkommt, als an all den anderen Stellen, wo über den Tag des Gerichts, den Tag der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit gesprochen wird als dem Tag des Herrn. Ich meine, 2. Petrus 3, zum Beispiel wird der Tag des Herrn genannt, wenn er kommt wie ein Dieb in der Nacht als Richter über diese Welt. Aber hier dieser Ausdruck Kyriake Hemera heißt der dem Herrn gehörige Tag. Und das ist nicht wie der Gerichtstag, der genannt wird, Hemera tu Kyriou. Das ist ein ganz anderer Ausdruck. Kyriake, der dem Herrn gehörige Tag. Und wir können das zeigen bis in die frühchristliche Zeit zurück, dass dieser Ausdruck, den man da in der Offenbarung findet, außerbiblisch auch benutzt wurde für den Sonntag. Und dass die Christen eben an dem Tag des Herrn speziell zusammenkamen. Ganz entsprechend eben dem Geburtstag der Gemeinde in Apostelgeschichte 2. Und wir lesen in Apostelgeschichte 20, lese schon von Vers 5, Vers 6. Wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir 7 Tage verweilten. Am 1. Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, indem er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er verzog das Wort bis Mitternacht. Und dann später spricht er noch bis zum Anbruch des Tages, Vers 11. Und da geht er. Also er war schon längere Zeit dort, 7 Tage, aber offensichtlich wollte er, weil er da am Montag angekommen war, wollte eben noch den Tag des Herrn in Troas erleben. Den Tag, wo sie offensichtlich pflegten, das Brot zu brechen. Also wurde dieser 1. Tag der Woche, der Auferstehungstag, der Geburtstag der Gemeinde, der besondere Tag auch für das Brotbrechen der Gemeinde. Und Paulus hat den Tag da so ausgenutzt und dann ohne zu schlafen, er muss eine unglaubliche Konstitution gehabt haben, geht er dann zu Fuß weiter. Ja, nicht mit dem Flugzeug, zu Fuß. Ja, so sind nicht alle gleich. Aber eben, es zeigt uns diese Bedeutung dieses Tages, das ist nichts Heidnisches. Und man muss an dieser Stelle auch ganz klar sagen, die Adventisten, die begehen wirklich einen historischen Betrug, indem sie behaupten, die Feier des Tages des Herrn, das sei in der Zeit erst von Kaiser Konstantin aufgekommen. Er hat das gesetzlich so verankert, aber wir können in der frühchristlichen Literatur bis auf die Frühzeit des Christentums zurück zeigen, dass am Tag des Herrn die Christen zusammenkamen. Das ist also nicht eine Einführung von Konstantin, sondern geht zurück eben bis aufs 1. Jahrhundert. Und eben Johannes, an dem Tag, als er pflegte, mit den Christen zusammen das Brot zu brechen, aber er war da allein als Exilant auf Patmos, da kommt der Herr zu ihm. Und er sieht Jesus Christus in seiner Herrlichkeit und bekommt die Offenbarung. Und das nicht umsonst, eben an diesem speziellen Tag. Also wir müssen überhaupt keine falsche Scham haben, wenn wir sagen, wir kommen zusammen am 1. Tag der Woche. Das ist der Tag der Gemeinde. Im Kontrast zum Schabbat, das ist der Tag für Israel. Und an dieser Stelle muss man betonen, was in 2. Mose steht. Können wir es kurz aufschlagen? 2. Mose 31, Vers 16. Und die Kinder Israel sollen den Schabbat beobachten, um den Schabbat zu feiern bei ihren Geschlechtern, ein ewiger Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel, ewiglich. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht und am 7. Tag hat er geruht und sich erquickt. Also hier wird klar gesagt, der Schabbat ist ein Zeichen des Bundes, den Gott mit Israel geschlossen hat am Sinai. Und die Gemeinde steht ganz klar, so sagt es der Römerbrief und der Galaterbrief, nicht unter Gesetz. Das heißt nicht unter dem Gesetz, unter dem Bund vom Sinai. Das war mit Israel und nicht mit den anderen Völkern und eben auch nicht mit der Gemeinde. Das ist das Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel, nicht zwischen Gott und den Menschen. Und darum ist es vollkommen falsch, wenn man sagt, Christen sollten den Sabbat beobachten. Man vermischt Dinge, die nicht zusammengehören. Wir müssen alles an ihrem Ort lassen. Und in dem Zusammenhang ist es interessant, 3. Mose 23 stellt ja den Schabbat vor und dann kommen die sieben Feste des Herrn, wo übrigens eben gerade in Verbindung mit der Auferstehung und mit Pfingsten der erste Tag der Woche eben eingeführt wird. Und die ersten Verse von unserem Kapitel machen klar, Israel als Zeichen des Bundes soll den Schabbat feiern. Und jetzt sehen wir, die Haltung war immer die, man ging in die Woche und sah, am Ende kommt die Ruhe und die Vollendung. Das war die Haltung im Alten Testament unter Gesetz. Einmal kommt der Messias und er wird alles erfüllen. Was wir hier in den Opfern haben und in all diesen Festen, das ist nur ein Schatten auf das, was einmal der Messias bringen wird. Und so lebte man also in der Hoffnung auf die Erfüllung der Verheißung, so in die Zukunft. Und nun im Neuen Testament sehen wir, der Messias ist gekommen. Er hat das Erlösungswerk vollbracht, unser Passa, Christus ist geschlachtet. Er ist als der Erstling auferstanden aus den Toten am dritten Tag und dann 50 Tage später wurde am Pfingsten die Gemeinde gegründet. Und nun aus der Vollendung der Auferstehung geht der Christ in die neue Woche. Es ist alles vollbracht. Es ist nicht mehr ein Erwarten, einmal kommt der Messias und dann wird er die große Hilfe bringen, sondern es ist geschehen und jetzt gehen wir so in die neue Woche hinein. Das ist eine ganz andere Haltung. Aber das macht auch deutlich, der erste Tag der Woche ist nicht ein verschobener Sabbat. Nein, das ist der Tag nach dem Sabbat. Das ist ein anderer Tag, hat eine ganz andere Bedeutung. Und man muss in der Bibel immer die Dinge stehen lassen, da wo sie sind, und nicht miteinander vermischen, sonst kriegt man ein totales Durcheinander. Und jetzt versteht man auch, warum dann eben Kolosser 2, Vers 17 sagt, zu den Christen, zu denen eben die zur Gemeinde gehören, die am Pfingsten gegründet wurde, dass niemand sie verurteilen kann. Ich lese Kolosser 2 ab Vers 16. So richte euch nun niemand in Bezug auf Speise oder Trank oder in Bezug auf ein Fest oder Neumond oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper, also die Realität, aber ist Christi. Lasst niemanden euch um den Kampfpreis bringen. Also niemand kann euch verurteilen, dass ihr diese Feste, die eben mit dem Bund vom Sinai, mit Israel zusammenhängen, nicht feiert. Das ist für Israel, nicht für die Gemeinde. Und das soll man auf keinen Fall vermischen. Und das macht der Galaterbrief klar. Und darum sagt der Galaterbrief zu diesen Christen, die aus den Heiden gekommen waren und plötzlich begannen sie diese Feste zu feiern. Da sagt Paulus, ihr beobachtet Monate, Tage, Monate und Jahre. Ich fürchte, ob ich um euch etwa vergeblich gearbeitet habe. Das hat sogar alles in Frage gestellt. Sie haben nicht verstanden, was die Gemeinde ist und wollten sich quasi in Israel einschleichen, muss man sagen. Aber das geht nicht, das sind zwei verschiedene Dinge. Und nun, an diesem Fest der Wochen mussten von dem geernten Weizen zwei Brote gebracht werden. Und diese beiden Brote werden genannt ein Speisopfer, nicht wahr? Ja, Vers 16. Und ihr sollt dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Ein Brot. Und das erinnert uns natürlich an 1. Korinther 10, wo der Apostel Paulus die Gemeinde bezeichnet als ein Brot. Nicht wahr? In 1. Korinther 10 wird das Abendmahl, der Tisch des Herrn, erläutert. Mit kurzen Worten. Und dann wird gesagt in Vers 16, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Das Brot beim Abendmahl ist ein Bild von Jesus Christus, von seinem vollkommenen Leib. Das ist eben das Brot vom Fest der ungesäuerten Brote. Vollkommen ohne Sünde. Aber der Apostel Paulus sagt, wenn wir von diesem Brot nehmen, alle, dann sollen wir auch daran denken, wir selber sind auch ein Brot. Aber nicht ein ungesäuertes Brot. Denn dieses Brot vom Pfingstfest, das war ein gesäuertes Brot. Das ist der Punkt. Ein gesäuertes Brot, das ist ja Sünde. Ja, natürlich. Die Gemeinde besteht aus begnadigten Sündern. Aber das Interessante ist natürlich, diese Brote mussten gebacken werden. Und wenn der Teig mit Sauerteig gebacken wird, dann wird der Sauerteig wirkungslos gemacht. Der entfaltet sich nur so lange, eben wie das Brot, der Teig noch nicht gebacken ist. Also wirkungslos gemacht, aber er ist vorhanden. Und es ist doch so bedeutsam, dass in 3. Mose 2 wird gesagt, dieses Opfer, dieses Speisopfer darf man nicht auf den Altar bringen, beim Tempel. Ich zeige das kurz, 3. Mose 2, Vers 12. Was die Opfergabe der Erstlinge betrifft, so sollt ihr sie dem Herrn darbringen. Das heißt immer am Pfingstfest. Aber auf den Altar sollen sie nicht kommen, zum lieblichen Geruch. Aha, da wird deutlich gemacht. Während die Speisopfer immer ohne Sauerteig ein Bild waren von dem Herrn Jesus als Menschen, vollkommen und sündlos, so ist eben dieses Erstlingsbrot von Pfingsten ein Bild der Gemeinde, die ein Brot, ein Leib darstellt. Und da haben wir die Wahrheit von 1. Korinther 12, Vers 13, dass die Gläubigen einst zerstreut, so wie einzelne Körner, Weizenkörner, zusammengefügt wurden zu einem Leib, dem Leib Christi. Und das sind Sünder, darum ist der Sauerteig drin, aber Christus hat sie frei gemacht von der Macht der Sünde und darum ist der Sauerteig neutralisiert durch das Backen. Es wird als ein Speisopfer dargestellt, aber es bestand aus zwei Broten. Warum zwei? Die Zahl zwei ist in der Bibel immer die Zahl des Zeugnisses. Darum hat Gott, der Herr Jesus, die Jünger zu zwei und zwei ausgesandt als Zeugen. Und die zwei Tafeln des Gesetzes wurden genannt die Tafeln des Zeugnisses. Ja, und so sind diese beiden Brote, betonen nochmals eben diese Wahrheit des Leibes Christi von Pfingsten. Und dann gibt es eine lange Pause mit Festern. Das war jetzt so ziemlich geballt, ja, mit Passa, Fest der ungesäuerten Brote, Erstlingsfest der Gerste und dann gut 50 Tage und dann kommt das Pfingstfest, die Erstlinge des Weizens, aber nachher geht's länger, bis zum Tischri. Und dann haben wir wieder eine Konzentration von Festern. Das Posaunenhallfest, dann der Yom Kippur und das Laubhüttenfest. Und wir werden jetzt gleich sehen, diese Feste stehen ganz besonders in Verbindung mit Israel. Und nicht mehr mit der Gemeinde. Und diese lange Zeit dazwischen, vom Pfingstfest bis zum Posaunenhallfest, das symbolisiert diese lange Zeit des Zeugnisses der Gemeinde auf dieser Erde. Eigentlich erstaunlich, dass Gott die Gemeinde 2000 Jahre lang, das ist viel länger als früher Heilszeitalter gedauert haben. Wenn man denkt, von der Schöpfung bis zur Sintflut, da waren es 1657 Jahre etwa und dann das nächste Zeitalter war weniger als 500 Jahre von der Sintflut bis auf Abraham und so weiter. Aber so lange, jetzt 2000 Jahre hier Zeugnis auf Erden, das ist diese lange Zeit dargestellt in diesem Unterbruch. Aber dann kommt das Posaunenhallfest. Und ich habe gesagt, das ist das Fest des Neujahrs. Und da feiert man also den Tag der Erschaffung des Menschen. Das heißt also, der erste Schöpfungstag, das war noch am Schluss vom Monat Elul. Ja, also 6 Tage zurückgerechnet. Und dann eben der Neujahrstag markiert die Erschaffung des Menschen. Und da wurde und wird auch heute noch im Judentum den ganzen Tag werden Schofarhörner geblasen. Das ist das Wichtigste. Dauernd Schofarhörner blasen. Das können Widderhörner sein. Es müsste einfach ein koscheres Tier sein. Koscher heißt ein Tier, das den Reinheitsvorschriften von 3. Mose 11 entspricht. Und das kann also auch ein Steinbockshorn sein oder noch was anderes. Aber den ganzen Tag wird geblasen. Und im Judentum hat man erklärt, Horn ist ein Bild der Stärke und der Macht. Immer in der Bibel. Wenn das Horn eines Königs erhöht wird, dann gibt Gott ihm die Macht. Diesen Ausdruck finden wir oft. Und wer nicht richtig weiß, ob das wirklich stimmt, der soll mal ein Problem haben mit einem Stier und dann weiß er, dass Hörner ein Bild der Macht sind, der Stärke. Und nun hat man im Judentum betont, das ist der Tag der Erschaffung des Menschen und da steht vor uns Gott als der Schöpfer, der die oberste Autorität hat über uns. Und so wie diese Hörner gebeugt sind, so sollen wir uns unter die Autorität Gottes beugen. Daran denkt man. Und dann wird betont, dieser Posaunenhall ist ein Weckruf. Der soll uns aufwecken, dass wir darüber nachdenken, wo stehen wir eigentlich vor Gott. Und so sind diese 10 Tage von Rosh Hashanah bis zum Yom Kippur, 10.7., sind die Tage, in denen man über seine persönliche Schuld nachdenkt und die Gott bekennt. Da wird geordnet. Und nun sehen wir dieser Weckruf, so wie er in Epheser 5 umschrieben wird. Das ist ganz interessant. Epheser 5. Das ist ein direkter Bezug zum Fest des Posaunenhalls. Als erster Tag des Monats fällt das zusammen mit dem Neumond. Ja? Der Neumond astronomisch markiert ja den Anfang der Monate. Der Neumond ist das erste Erscheinen der Mondsichel. Und dann beginnt sie zu wachsen, bis Mitte Monat, und dann Vollmond ist. Und jetzt schauen wir mal in Epheser 5, da haben wir ein ganz eigenartiges Zitat. Der Apostel Paulus sagt in 5, Vers 8, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Vielmehr aber straft sie auch. Denn das, was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht. Denn das Licht ist es, das alles offenbar macht. Und jetzt kommt's. Deshalb sagt ihr, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Woher kommt das? Deshalb sagt ihr, wache auf, der du schläfst. Wir sehen, das ist kein Zitat aus dem Alten Testament. Ja? Woher kommt das? Nun, wir kennen die Formulierung ganz, ganz ähnlich aus der rabbinischen Literatur. Und zwar bei Moshe ben Maimon, Moses Maimonides, Ich habe das in meinem Buch über der Messias im Tempel, habe ich das ausführlich dokumentiert, wörtliche Zitat und auch die Quelle genau angegeben. Und das ist ein Ausspruch im Judentum, den man verwendet für das Neujahrsfest. Das ist das Fest, wo eben Gott uns quasi aufruft, wache auf, der du schläfst. Stehe aus den Toten. Und dann in dieser Version mit der Apostel Paulus, das hier zitiert, heißt es dann, und der Messias, der Christus, wird dir leuchten. Sehen wir, es geht ständig um Licht und Finsternis. Die Gläubigen sind Kinder des Lichts, sie sollen entsprechend dem Licht wandeln. Das ist das Fest, an dem eben jetzt das Licht in der Finsternis aufgeht, der Neumond. Da werden die Posaunen geblasen, damit man aufwacht und eben daran denkt, dass Christus uns sein Licht geben will. Das ist ein Neujahrsfest und dann geht es eben darum, Buße zu tun und sich wirklich ernsthaft prüfen, wo stehe ich vor Gott? 10 Tage lang. Und sehen wir, nach der Entrückung der Gemeinde wird Gott den Überrest aus Israel erwecken. Da möchte ich noch lesen aus Jesaja 10, Vers 20. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Überrest Israels und das Entronnene des Hauses Jakobs sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt, sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels in Wahrheit. Der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Das sind diese 144.000, die sich nach der Entrückung bekehren werden. Aber das ist nur die Vorhut. Darum werden sie in Offenbarung 14 übrigens genannt Erstlingsfrucht. Das ist nur der Anfang einer Ernte. Und dann in der großen Drangsal wird ein Drittel der Bevölkerung sich bekehren, während 2/3 umkommen werden. Sacharja 13, Vers 8. Und Gott wird also diesen Weckruf in Israel erschallen lassen, sodass diese gewaltige Erweckung kommt, dass also mehr als 1/3 umkehren wird. Ja, die 144.000 und dann gehen dann ins Ausland und dann in der Drangsal im Land bekehren sich ein Drittel. Nach der heutigen Rechnung von 6 Millionen Juden in Israel wären das 2 Millionen. Also gewaltig. Und das ist Gottes Werk in Jesaja 37. Ich gebe den Stellen nur noch an, weil wir zum Schluss kommen müssen. In Jesaja 37, da heißt es, dass diese Erweckung von Jerusalem ausgeht. Vers 32. Und noch genauer wird gesagt, vom Berg Zion. Das ist der Tempelberg. Da, wo die Klagemauer ist. Von dort aus wird die Erweckung ausgehen. Nicht von Amerika, wo es heute viele messiasgläubige Juden gibt, aber die gehören zur Gemeinde. Die gehören zu diesem einen Brot, als Juden und Nichtjuden. Die werden entrückt werden. Aber Gott wird eben die Posaune geistlicherweise erschallen lassen, sodass diese Umkehr stattfindet. Und dann, am Ende der Drangsal, muss ich vorstellen, 2/3 kommen im Land um, während der König des Nordens, der IS von Norden, Israel überrennen wird. Das ganze Land verwüstet. Am Boden und in der größten Not kehrt dieser Drittel um. Und dann, bei der letzten Belagerung durch den IS von Jerusalem, dann wird es so kommen, nach Sacharja 14, Vers 3, der Herr Jesus wird eingreifen und den Überrest befreien. Und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen. Und dann wird sich erfüllen, was in Sacharja 12, Vers 10 steht. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und dann heißt es, und sie werden über ihn wehklagen. Sie werden weinen. Oh, wie war das nur möglich, dass unsere Väter den Messias damals nicht erkannt haben? Sie werden weinen, also werden auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben. Und wir müssen daran denken, als der Herr Jesus auferstanden war, zeigte er sich Israel als Nation nicht mehr. Sie haben ihn zuletzt gesehen, als er ins Grab getan wurde. Aber die Auferstehung ist ja ganz wichtig aus dem Grund, das ist die Bestätigung, dass das Opfer von Gott angenommen worden war. Man muss sich Yom Kippur mal richtig konkret vorstellen. Das ganze Volk im Vorhof. Der hohe Priester geht schließlich hinein ins Allerheiligste. Und man hat im Judentum ab einer bestimmten Zeit begonnen, dem hohen Priester um das Bein ein Seil anzubinden. Für den Notfall, wenn das Opfer nicht angenommen wird und der Tod umfällt im Allerheiligsten, dass man ihn evakuieren kann. Ja, in meinem Buch Der Messias im Tempel gebe ich auch genau an, wo man das in der rabbinischen Literatur belegen kann, das mit dem Seil. Muss man sich vorstellen, das war ein Bangen am Yom Kippur. Nimmt Gott das Opfer an oder nicht? Und dann der Moment, wenn der hohe Priester lebendig rauskam, dann beginnt der Jubel von Yom Kippur. Das ist ein Fastentag, wo man schreit und weint über seine Sünden. Und dann der Blick. Ach. Und das ist der Moment von Sacharja 12, Vers 10. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Werden wissen, ach, er lebt. Gott hat sein Opfer angenommen. Und dann können sie weinen und mit Freude im Herzen und Jesaja 53 beten. Um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und dann bleibt noch das Laubhüttenfest. Ab Vers 33. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich, am 15. Tag dieses 7. Monats ist das Fest der Laubhütten. 7 Tage dem Herrn. Und von diesem Fest wird dann gesagt in Vers 40, und ihr sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, freuen. 7 Tage. 3-mal, inklusive dieser Stelle, wird im Gesetz Mose gesagt, dass man sich an diesem Fest freuen muss. Und einmal sogar in 5. Mose 16, nur freuen. Darum hat man im Judentum gesagt, wer die Freude von Sukkot, dem Laubhüttenfest, nicht erlebt hat, der hat noch nie richtig Freude erlebt. Aber es ist klar, wenn alle ihre Schuld bekennen vor Gott, und das übrigens nicht nur vor Gott, sondern auch untereinander, die Dinge geregelt werden, in Ordnung gebracht werden, dann kann sich das Volk Gottes freuen. Und darum dann eben diese 7 Tage Freudenfest, das ist wirklich die Krönung des Ganzen. Und so fasst das Laubhüttenfest gewissermaßen alle früheren Feste zusammen. Und deswegen wird es genannt das Fest. Hachag in Vers 39. Sollt ihr das Fest des Herrn feiern. Und auch in 1. Könige 8 zum Beispiel wird gesagt, das Fest, man weiß nicht, was ist das für ein Fest? Das Laubhüttenfest. Das ist das Fest. Das Laubhüttenfest. Es fasst eben alle Feste zusammen und ist darum ein wunderbares Bild vom tausendjährigen Reich. Der Jesus kommt zurück, der Überrest blickt auf ihn, den sie durchbohrt haben, der erweckte Überrest, und dann kommt die große Freude des tausendjährigen Reiches, wo alle Probleme dieser Welt durch den Herrn Jesus gelöst werden. Und jetzt versteht man auch in Offenbarung 7, sieht Johannes eine Volksmenge, eine unzählbare Volksmenge mit Palmen in den Händen und die sind aus der großen Drangsal herausgekommen und jetzt gehen sie zum Tempel. Das ist das Laubhüttenfest des tausendjährigen Reiches nach der großen Drangsal, nach der Wiederkunft Christi. Und warum haben die Palmen in den Händen? Ja, weil man eben einen Feststrauß machen muss. Das steht in Vers 40. Und ihr sollt euch am ersten Tag Frucht von schönen Bäumen nehmen, Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und von Bachweiden. Und sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, freuen 7 Tage. Das bedeutet nicht für die Laubhütten, sondern dieser Ausdruck, ihr sollt euch nehmen, das bedeutet einen Feststrauß machen. Und darum, der Feststrauß im Judentum wird zusammengesetzt aus diesen Pflanzen. Und da sehen wir Palmzweige. Ich habe einmal in Israel, in einer messianischen Gemeinde in Jerusalem, über diesen Abschnitt, gerade um die Zeit von Laubhüttenfest, eine Predigt gehabt. Und es ist ja so, in Israel liest man einfach den Grundtext vor. Es gibt keine hebräische Übersetzung. Man liest den Grundtext auf Hebräisch vor und predigt dann darüber. Aber es ist dann manchmal eben schwierig, weil gewisse Ausdrücke kennt man im modernen Hebräischen nicht. Und da muss ich erklären, der Ausdruck Frucht von schönen Bäumen, das meint im Althebräischen eine zitronenähnliche Frucht. Das ist eben diese Frucht, die man für den Feststrauß benutzt am Laubhüttenfest. Das ist also das gemeint, diese Zitrusfrucht. Schöne Bäume, das sind Zitrusbäume. Und dann Palmzweige. Und dann musste ich erklären, Zweige von dicht belaubten Bäumen, dass dieser Ausdruck bezeichnet speziell die Myrte. Diesen ganz dichten Busch. Und dann ist klar noch Bachweide. Und dann habe ich erklärt, als die Israeliten durch die Wüste gingen, Wüstenwanderung, da haben sie in Hütten gewohnt aus Palmblättern. Und so erinnert dieser Feststrauß, der Herr hat uns durch die ganze schwierige Zeit des Lebens und der Prüfungen, hat er uns bewahrt und hindurchgeführt. Und dann ist es so, wenn man dann nach der Wüstenwanderung nach Moab kam, auf der anderen Seite des Jordans, gegenüber von Jericho, dort in dieser Gegend, dort unten, ist die Bachweide. Ein ganz typischer Baum. Und so bezeichnet eben die Bachweide, er hat uns nicht nur am Anfang so durch die Schwierigkeiten geführt, sondern bis ans Ziel, bis zur Vollendung. Und dann sind die Myrten ein Bild besonders für das verheißene Land. Ich war, die Kananiter, die wohnten vor allem in den Tälern und die Israeliten haben dann die unbewohnten und damals dicht bewaldeten Hügelkuppen erobert und mussten die roden, mussten Terrassen machen, die man heute noch sehen kann in Israel. Das geht auf die Zeit von Josua zurück. Terrassen machen, um Landwirtschaft zu bestellen. Und so ist eben dieser dicht belaubte Busch ein Bild davon, von dem verheißenen Land, das sie dann in Besitz nehmen konnten. So wird der ganze Weg gezeichnet. Und dann noch etwas, diese Zitronen. Das bedeutet, dass Gott durch all diese Schwierigkeiten hindurch in unserem Leben Frucht gewirkt hat. Frucht für ihn. Also all die Prüfungen waren nicht umsonst, sondern das hat dazu gedient, dass wir für Gott Frucht bringen. Ja, und so kann man auch sehr viel praktische Übertragungen machen. Und wir haben gesehen, in einem Morgen, es ist ein bisschen schwierig, um durch alle Feste hindurchzukommen, aber es ist doch möglich. Und was wichtig ist, ist nicht, dass man alle Details kennt, aber mal den großen Bogen und den großen Zusammenhang dieser Feste. Und eben auch, wie wunderbar die vier ersten Feste, die ganz besonders in Verbindung stehen mit der Gemeinde, wie die auf den Kalendertag genau, auf den Wochentag genau, sich so eindrücklich erfüllt haben. Und jetzt bleibt noch für nach der Zeit der Gemeinde, wenn die Erweckung kommt, dann die große Umkehr zum Messias und dann das Freudenfest, das tausendjährige Reich.